Kapitel 7: Elternschaft und Mentorschaft. Ein weiteres spirituelles Gespräch mit dem Hüter des Wissens fand auf einem hohen Hügel statt, neben dem ein majestätischer breiter Fluss sein Wasser trug. Obwohl dieser Ort nicht so weit von der Stadt entfernt war, war im Umkreis von 100 Metern niemand, außer einer kleinen Gruppe von Schülern, die sich um die Gestalt des Weisen versammelten. Nur manchmal konnte man in der Ferne die Umrisse kleiner Fischerboote sehen, die den Bach entlang trieben. Die Sonnenscheibe beleuchtete den Himmel und die darüber schwebenden Wolken mit orange-rosa Blitzen, als ob sie allen mitteilen würde, dass die Hitze eines Sommertages sehr bald einer angenehmen Abendkühle weichen würde. Der Duft von Wiesenblumen wirbelte in der Luft, das ferne Plätschern von Wasser und das Zirpen der Insekten waren zu hören. Die Gruppe der Schüler war relativ klein, aber alle Anwesenden waren maximal auf die spirituelle Suche eingestimmt. Die Nähe des Lehrers inspirierte und reizte sie an, weiterzumachen, zu lernen und sich ständig vorwärts zu bewegen. Alle verstanden, dass sie gerade jetzt die Gelegenheit haben, dem Weisen alle Fragen zu stellen, die sie interessieren, über die erhaltenen Antworten nachzudenken und sich noch tiefer auf dem Weg der Erkenntnis der Wahrheit zu bewegen. Der heutige Gesprächsgegenstand war ein komplexes, facettenreiches Thema, bei dem es um die Inkarnation einer unsterblichen Seele auf der Erde, die bewusste Geburt und Erziehung von Kindern, sowie um die Begleitung und Unterstützung anderer Menschen auf dem spirituellen Weg ging. Lehrer, ich habe so eine Frage. Es mag seltsam sein, aber das sind die Realitäten der Zeit, begann die blauäugige, blonde Frau etwas verworren zu sprechen und sah den Weisen zweifelnd an, als ob sie nicht wüsste, ob es überhaupt möglich war, so etwas zu fragen. Jetzt ist eine In-vitro-Befruchtung sehr beliebt. Sie senkte schnell den Blick und hob ihn wieder, um die Reaktion des Hüters zu bestimmen. Sein Gesicht blieb äußerst ruhig und wohlwollend und schelmische Funken leuchteten in den Tiefen seines Blickes. Dann fuhr die Schülerin fort, diesmal selbstbewusster. Ich habe den Eindruck, dass dies noch beliebter ist als die natürliche Befruchtung. Aber wie sollte man sich nach den Gesetzen Gottes zu einer solchen Methode verhalten? Welche Seelen leben in diesen Kindern und ist eine In-vitro-Befruchtung akzeptabel? Die schelmischen Funken in den Augen des Weisen leuchteten mit neuer Kraft auf. Irina, bald werden allgemein Kinder aus Reagenzgläsern geboren und die alte Methode wird bald nicht mehr benötigt, antwortete er mit halbernster Stimme. Und die Schüler waren erstaunt über die wundervolle Leichtigkeit, mit der er über solche komplexen und mehrdeutigen Dinge spricht. Währenddessen begann er zu erklären: Warum sollte eine Frau leiden und danach noch lange krank sein? Einer Frau geht es danach schlecht. Deshalb ist es am besten, Kinder in Reagenzgläsern zu züchten. So ist es sicherer. Die Worte des Hüters wurden mit einem aufgeregten Grollen von Schülern beantwortet, die eine solche Antwort nicht erwartet hatten. Lehrer, aber was ist mit der Seele? Fragte Irina verwirrt und drückte aufrichtiges Unverständnis aus. Schließlich ist diese Art der Empfängnis unnatürlich. Wird es nicht dazu führen, dass eine dunkle Seele angezogen wird? Die Seele tritt im Moment der Geburt in den Körper ein, erklärte der Weise sanft. Davor gibt es nur einen Fötus, einen Embryo, der nur die Gene seiner Eltern trägt, aber noch keine Seele hat. Es stellt sich also heraus, dass Abtreibungen kein Mord sind, erkannte Irina, ohne ihre lebhafte emotionale Reaktion zu verbergen. Das stimmt, bestätigte der Weise unmissverständlich. Eine Frau sollte die Geburt eines Kindes bewusst angehen und wenn sie versteht, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, ist es besser, eine Abtreibung zu machen. In diesem Moment hob ein Mädchen mit feuerroten Haaren und rührenden Sommersprossen auf den Wangen ihre Hand. Können Eltern irgendwie beeinflussen, was für eine Seele ihr Kind haben wird? Vielleicht kann man irgendwie einen Zeitpunkt wählen, damit eine helle Seele angezogen wird?« fragte sie und starrte den Weisen unter ihren langen roten Wimpern erwartungsvoll an. »Das kann man, Angelina«, lächelte der Hüter des Wissens. »Zum Beispiel wählten die Priester in der Antike die richtigen astrologischen Aspekte für Empfängnis und Geburt aus. Und jetzt? Eltern müssen nur beten und in einem höheren Zustand bleiben, um eine helle, reine Seele anzuziehen.« Zufrieden mit der Antwort des Weisen nickte das Mädchen und währenddessen hob eine etwa 40-jährige Frau mit aufmerksamen grauen Augen die Hand. »Lehrer, es stellt sich heraus, dass in der modernen Welt im Allgemeinen nur wenige Menschen an die Seele eines ungeborenen Kindes denken?« fragte sie mit Bedauern und Traurigkeit. »So gesehen haben die Leute schließlich normalerweise Sex unter Alkohol und sogar nach Skandalen und Streitereien. Und in diesem Moment werden Kinder gezeugt. Hat das auch negative Auswirkungen?« »Ja, Tatjana, du hast recht«, nickte der Hüter. »Bei vielen Menschen geschieht dies alles in einem betrunkenen, hässlichen Zustand, wenn sich Teufel und andere böse Wesenheiten versammeln. Allein eine Hochzeit, da gibt es so viel Neid, so viel Negativität, so viele schlechte Wesenheiten, die sich um Menschen versammeln, dass deswegen nur schlechte Seelen angezogen werden. Niemand betet, niemand stimmt sich auf etwas Höheres ein. Wie kann dann eine gute Seele angezogen werden?« Der Weise hielt eine Pause und blickte in die Ferne, wo der mächtige Fluss mit dem Sonnenuntergang farbenen Himmel verschmolz. Die Schüler folgten seinem Blick und erstarrten in einem Moment des Nachdenkens und grübelten über die Worte des Meisters. »Daher müssen wir, damit etwas Gutes in unser Leben angezogen wird, in einem Zustand des Gebets mit offenem Herzen sein«, fuhr der Weise fort. »Und wenn sich Menschen auf der Hochzeit betrinken, ein Kind nach Skandalen, Schlägereien, Streitereien zeugen, was kann dann passieren? Was Gutes kann nach all dem angezogen werden? Deshalb leben wir so schlecht.« Als der Lehrer zu Ende sprach, hob Tatjana erneut die Hand. Die Frau sah ihn mit respektvoller Ehrfurcht an und sammelte ihre Gedanken für eine neue Frage. »Lieber Hüter, noch ist heutzutage Leihmutterschaft beliebt«, begann sie. »Viele Stars wollen ihre Figur nicht beeinträchtigen. Sie wollen alle negativen Folgen einer Schwangerschaft vermeiden. Also nehmen sie einfach ihre Eizelle, lassen sie durch ihren Mann befruchten und legen sie in eine andere Frau ein. Es stellt sich heraus, dass es besser ist.« Der Weise begegnete dem Blick der Schülerin und sie bemerkte wieder die Funken schelmischer Belustigung in seinen Augen. »Ein normaler Ausweg, um wenigstens selbst nicht zu leiden«, antwortete er mit einem Lächeln. »Ja?« fragte Tatjana und hob überrascht ihre Augenbrauen. Offensichtlich hatte sie eine solche Antwort nicht erwartet und der Lehrer lachte freundlich, als er die Reaktion der Frau sah. »Natürlich«, sagte er ironisch, sodass deutlich wurde, dass er die Situation übertrieb und die Schüler aufforderte, all ihre Absurdität zu erkennen und darüber zu lachen. »Ich lasse jemanden leiden. Jemand wird später krank und ich hacke dann das Thema ab. Die Familienplanung ist abgeschlossen. Ist es nicht so?« Der Weise sah sich die Schüler an. »Viele Frauen bringen ein Kind zur Welt, nur um das Thema abzuhaken. Einfach weil es sein muss. Und warum muss es sein? Niemand denkt, hier kommt die Seele auf die Welt. Was gebe ich dieser Seele? Ich werde sie einfach füttern und kleiden. Aber Haustiere werden ja auch gefüttert und gekleidet. Also, vielleicht wäre es für viele Menschen wirklich besser, Hunde und Katzen zu haben als Kinder«, sagte halbfragend ein junger Mann mit ausdrucksstarken, dunklen und langen Haaren, die zu einem Pferdeschwanz zurückgebunden waren. Der Satz klang ziemlich kühn und selbstbewusst, und als der Weise dies bemerkte, lächelte er mit einer leichten, durchsichtigen Traurigkeit. »Ja, Matwei, in vielen Fällen wäre es besser«, antwortete er sanft, mit überraschender Ruhe in seiner Stimme. dann könnten Eltern der Seele ihres Kindes zumindest nichts anhaben. Sie würden sich um das Haustier kümmern, einige Gefühle für ihn zeigen, die sie gerne zeigen würden. Dann wäre der Schaden geringer. Und wenn es um einen Menschen geht, schließlich denkt niemand, was werde ich seiner Seele geben? Kann ich ihr Weisheit und höhere Emotionen geben? Kann ich die Seele lehren, zu Gott zu gehen, sie religiös und spirituell machen? Was, wenn es nichts zu geben gibt? Wenn sich ein Mensch selbst noch in einem nicht erwachten Zustand befindet? Fragte Matvei wieder. In diesem Fall wird ein Mensch nicht einmal in der Lage sein, über diese Fragen nachzudenken, erklärte der Weise. Und wenn er anfängt zu erwachen und nachzudenken, dann kann er zu einem Verständnis kommen. Wenn ich nichts geben kann, warum sollte ich dann jemanden zur Welt bringen? Ich muss erst jemand werden, etwas Höheres, Leichtes besitzen. Und wenn es dann etwas zu vermitteln gibt, dann kann ich schon ein Kind zur Welt bringen. Und dann spielt es keine Rolle mehr, auf welche Weise, im Reagenzglas oder auf andere Weise. Weißt du, wie viele Menschen denken, wir sind irgendwie unter solchen Bedingungen aufgewachsen, bei ständigen Streitigkeiten, Skandalen der Eltern, bei Schlägereien, in Negativität. Nun, es macht nichts. Unser Kind wird auch aufwachsen. Dafür haken wir das Thema ab, erzeugen die Illusion, dass bei uns alles in Ordnung ist, dass wir wie alle anderen sind, drückte Tatjana ihre angesammelten Gedanken und Emotionen aus und richtete ihren Blick erneut auf den Lehrer und wartete auf seinen Kommentar. Es geschieht bei solcher Unwissenheit. Deshalb leben wir so schlecht, stellte er die Tatsache mit einer kaum wahrnehmbaren, durchsichtigen Traurigkeit fest und erkannte die bestehende Lage der Dinge, die nicht über Nacht geändert werden konnte. Wenn alle Menschen wirklich sehen würden, was passiert, würden sie sich an den Kopf fassen und dann würden sie keine Kinder in die Welt setzen. Sie würden sich weigern, dieses Thema für sich selbst im Tagebuch abzuhaken. Sie würden dann denken, ich werde ein Kind in die Welt setzen, um seiner Seele etwas Helles zu vermitteln, um diese Seele in eine spirituelle Umgebung zu bringen und nicht in Streitereien, nicht in ständige Skandale. Wenn Menschen so ernsthaft darüber nachdenken würden, würden die meisten überhaupt keine Kinder zur Welt bringen. Sie würden denken, was geben wir dem Kind? Wir können nichts geben. Hier haben wir Alkohol, Skandale, ständige Schlägereien, negative Emotionen. Wir würden dann einen neuen Menschen einfach vergiften, ihn zu einem moralischen Krüppel machen. Warum ist das alles nötig? Auf diese Weise würden wir eine weitere Seele zerstören. Der Lehrer beendete seine Rede und um ihn herum herrschte Stille, die nur von einem leichten Wasserplätschern unterbrochen wurde, das aus der Richtung des Flusses kam. Aus den Gesichtern der Schüler war ersichtlich, dass sie versuchten, über eine neue Information nachzudenken, sie in ihren Köpfen zu verstauen, durch sich hindurchfließen zu lassen. Schließlich hob ihre Hand eine auffällige Brünette, die bisher nur aufmerksam den Fragen anderer und den Antworten des Weisen zugehört hatte, aber selbst noch keine Fragen gestellt hatte. Lieber Hüter, und wenn man bereits Kinder hat, was sollte man tun? Bis zu welchem Alter sollte man ein Kind erziehen und dann loslassen? Es war klar, dass die Antwort des Lehrers auf diese Frage für sie sehr wichtig war, weil sie mit etwas Persönlichem verbunden war, mit einer Situation, die sie im gegenwärtigen Moment hier und jetzt beschäftigte. Victoria, man muss sofort loslassen, erwiderte der Weise und schickte der Frau Strahlen der Akzeptanz und Unterstützung. Osho zum Beispiel beschrieb seine Kindheit so: Ich bin meinen Großeltern dankbar, dass sie keinen Druck auf mich ausübten, versuchten nicht etwas aus mir zu machen, und ich bin ruhig herumgelaufen, gespielt, im Fluss geschwommen, so viel ich wollte, im Wald spazieren gegangen. Und dadurch entstand in mir die Liebe zur Freiheit. Ich begann, mich als Individuum zu fühlen. Und dann, im Alter von 7 Jahren, wurde ich von meinen Großeltern weggenommen. Und dann haben schon alle angefangen, Druck auf mich auszuüben, ihre Einstellungen und Programme zu suggerieren, mich in Illusionen zu versinken. Zu Hause, in der Schule versuchten sie es zu tun. Aber die Freiheit wurde bereits in mir erzogen. Deshalb begann ich, mich aktiv dagegen zu wehren, dass sie versuchen, mir verschiedene Masken aufzusetzen, mich zu zwingen, Rollen zu spielen und mich einschlafen zu lassen. Und das hat mir geholfen. Es stellt sich also heraus, dass ein Kind von früher Kindheit an losgelassen werden sollte? Victoria war überrascht. "Ja", nickte der Meister. "Normalerweise lassen Eltern es nicht los, sondern denken, wir müssen etwas mit ihm machen, es irgendwie erziehen, ihm Regeln suggerieren, es die ganze Zeit wickeln, es anzischen. Wir müssen ihm dies und das und anderes verbieten. Was Gutes wird dann passieren? Sie nehmen einem Menschen die Freiheit, die Möglichkeit der unabhängigen Entwicklung. Ha, aber wie kann man es so früh loslassen? Ein Kind ist doch noch klein. Es selbst versteht nichts", versuchte Victoria, so vorsichtig wie möglich zu widersprechen. "Die Natur ist doch viel schlauer als die Menschen", antwortete der Weise mit einem strahlenden Lächeln. "Wenn sich ein Kind alleine entwickeln würde, wäre es viel besser. Ein Kind fühlt schon in der frühen Kindheit. Jetzt muss ich laufen, jetzt möchte ich schlafen und jetzt möchte ich essen, aber jetzt möchte ich es im Gegenteil nicht essen. Sein Körper ist noch nicht verdorben. Also weiß er selbst, wie und was zu tun ist. Es sind die Eltern, die vom Kind lernen sollten, wie alles natürlich passieren sollte und ihm nicht die Programme der Gesellschaft auferlegen. Aber Eltern denken, es ist meine Pflicht, ein Kind zu wickeln, ihm irgendwelche Regeln aufzuerlegen, es gehorsam zu machen, damit es keine eigene Meinung hat, es zu bestrafen, es in die Ecke zu stellen, um die Freiheit zu nehmen. Sie verstehen nicht, dass sie auf diese Weise einen Menschen nur zerstören. Aber es stellt sich heraus, dass Eltern das Kind überhaupt nicht beeinflussen sollten, stellte Irina klar. Was ist, wenn es ein positiver Einfluss ist? Natürlich sollte man versuchen, es mit einer spirituellen Atmosphäre zu umgeben, antwortete der Weise. Damit um ihn herum ständig etwas Helles passiert. Selbst spirituelle Übungen vor einem Kind machen, damit es sieht, wie es sein sollte. Er ahmt alles nach, was er sieht. Und wenn es nur Skandale, Wutanfälle, Trunkenheit gibt, was wird es sich zum Vorbild nehmen? Der Hüter des Wissens hielt eine Pause und sah Irina aufmerksam an, richtete seinen Blick auf andere Schüler, um ihre Reaktion auf diese Worte zu sehen. Sie hörten dem Weisen mit angehaltenem Atem zu und versuchten, zum tiefsten Verständnis des Kens zu gelangen. »Man muss dem Kind spirituelle, höhere Manifestationen zeigen«, fuhr der Lehrer fort. »Es mit höheren Eindrücken umgeben, dass es sich göttliche Gesänge anhört, spirituelle Filme ansieht, kluge Bücher liest. Dann wird es spirituell aufwachsen. Und mit welchen Eindrücken wird es normalerweise umgeben?« Der Weise richtete die Frage an die Schüler und wartete dieses Mal auf ihre Antwort. »Mir scheint, dass Kinder heute sehr in ihre Gadgets vertieft sind«, äußerte Tatjana ihre Meinung. »Und die Eltern fördern es nur. Natürlich können sie eine Frage des Kindes leicht ignorieren. Es ist im Allgemeinen einfacher, es ins Internet zu schicken, damit es dort surft. Und was wird es dort finden? Ich denke, es ist eine große Müllkippe.« Am Ende des Satzes sprach Tatjana emotionaler und begleitete ihre Worte mit ausdrucksstarken Gesten. »Im Internet gibt es viele gute und schlechte Dinge«, kommentierte der Weise ruhig. »Aber ein Kind findet dort oft Negativität, gerät unter den Einfluss schlechter Spiele, Betrüger beginnt, gefährliche Spiele zu spielen, wo es gezwungen wird, sich vom Dach zu stürzen oder etwas anderes zu tun. Ja, es findet all das im Internet, weil sich niemand um es kümmert, niemand macht es spirituell. Seine Eltern sagen, wir haben keine Zeit. Sie glauben, dass Lehrer es in der Schule unterrichten sollten, aber das können sie auch nicht. Denn normale Schulprogramme gibt es nicht. Denn in der Schule werden Kinder oft nur zombifiziert, nicht entwickelt. Und dann stellt sich wieder die Frage: Warum habt ihr dann ein Kind in die Welt gesetzt, wenn ihr keine Zeit habt, wenn ihr euch um es nicht kümmern könnt, ihm nichts geben könnt? Warum dann ein Kind zur Welt bringen? Wofür? Um das Thema abzuhaken und wie alle anderen zu sein, antwortete Matvei, und bittere Ironie lag in seiner Stimme. Ja, das ist die Hauptsache, etwas zu machen, um wie alle anderen zu sein. Dann scheint alles im Leben gut zu laufen. Aber das ist der größte Irrtum. Damit sich ein Kind normal entwickeln kann, ist es notwendig, dass es höhere Emotionen empfängt, dass es in eine spirituelle Umgebung gelangt. Und dafür müssen seine Eltern selbst spirituell sein. Und dann kann ein Kind immer mehr Freiheit bekommen. Als sie dem Lehrer zuhörten, wurden die Schüler mehr und mehr von seinen Worten und Erklärungen durchdrungen, ließen sie durch sich hindurchfließen und übertrugen sie auf ihre eigenen Erfahrungen und Gefühle. Als er mit seiner Erklärung fertig war, flog die Hand einer weiteren Schülerin hoch, die das allgemeine Gespräch bisher nur aufmerksam verfolgt hatte. Es war eine völlig grauhaarige Frau in den 60ern, die selbst in ihrem Alter Eleganz und Attraktivität erhalten hatte. »Hüter«, begann sie und sah den Weisen respektvoll an. »Sag uns, was sollte man tun, wenn ein Kind sagt, ich will nichts?« Wie soll man sich in dieser Situation verhalten? Es mit Gewalt zu etwas zwingen? Aber schließlich ist klar, dass auch das keine Option ist. Vera, das Kind will nichts, weil man es schon verdorben hat. Und dann hat man es gemerkt, antwortete der Weise. Aber es stellte sich heraus, dass es zu spät war. Es hat sich bereits so gebildet. Jetzt will es nichts. Deshalb ist es notwendig, den Moment nicht zu verpassen, dem Kind das Arbeiten beizubringen, damit es etwas Nützliches und Notwendiges tut. Dann wird es normal aufwachsen, weil es mit etwas beschäftigt ist. Und wenn es einen Computer bekommen hat, um sich selbst zu unterhalten, dann sucht es dort nach Unsinn, sitzt da und tut nichts. Und seine Eltern füttern es ständig, es gewöhnt sich an übermäßiges Essen. Und dann ist es ständig faul, kann nichts mit seinen Händen tun, weil nichts von ihm verlangt wird. Und wenn man zu ihm sagt, entwickle dich geistig, will es nichts mehr, weil man einen faulen Penner aus ihm gemacht hat, der nur isst, schläft, liegt und am Computer spielt. Danach wird es nichts mehr wollen, weil das Schädlichste bereits getan wurde. Seine Seele wurde praktisch zerstört. Anstatt von klein auf aufzuräumen, Geschirr zu spülen, seiner Mutter und seinem Vater, den alten Großeltern, zu helfen, zu arbeiten und etwas zu tun, damit ein Kind von Kindheit an lernt zu arbeiten und anderen Menschen zu helfen. Nachdem sie der Erklärung des Lehrers zugehört hatte, nickte Vera und hob erneut ihre Hand. »Lehrer, ich erinnerte mich an Nekrasows Gedicht »Bauernkinder«, sagte sie. »Darf ich es vortragen?« Es gibt da einen sehr aufschlussreichen Moment über das, was du gerade gesagt hast. Der Weise nickte der Schülerin wohlwollend zu und zeigte mit einer Geste, dass er ihre Initiative unterstützte. Und dann begann die Frau zu rezitieren. Diese Zeilen waren jedem aus der Kindheit bekannt und viele Schüler lächelten, als sie sich an das Gedicht erinnerten. Es war einmal in der kalten Winterzeit. Ich kam aus dem Wald. Es gab strengen Frost. Ich schaue. Es geht langsam bergauf, ein Pferd mit Brennholz. Bedeutend und gelassen führt das Pferd am Zaumzeug ein Mann, in großen Stiefeln, in einem Schaffellmantel, in großen Fäustlingen und selbst so klein wie ein Fingernagel. »Hallo, Junge, geh vorbei. Du bist aber viel zu streng, wie ich sehen kann. Woher kommt das Brennholz?« »Aus dem Wald, natürlich. Der Vater Hack, wie du hören kannst, und ich hole es ab. Die Axt des Holzfällers war im Wald zu hören. Was? Hat dein Vater eine große Familie? Die Familie ist groß, aber es gibt nur zwei Männer, mein Vater und ich. Ach so, wie heißt du? Vlas. Wie alt bist du denn? 6. Na komm, rief der Kleine mit Bassstimme, zog an den Zügeln und ging schneller. Ein sehr gutes Beispiel, sagte der Lehrer, als Vera das Gedicht aus dem Gedächtnis zu Ende vortrug. Ja, achtet darauf, was ein Kind im Alter von 6 Jahren sagt. Es sieht sich bereits als Mann, der seinem Vater, seiner Mutter helfen sollte, für die gesamte große Familie zu sorgen. Es arbeitet schon, es ist nicht faul und liegt nicht auf dem Ofen. So sollte Erziehung sein. Damals konnte ein Mann 11 Kinder und betagte Eltern ohne Rente ernähren. Dann waren die Familien sehr groß. Es gab 10 Kinder und mehr. Und die Frau arbeitete nicht, sie kümmerte sich um den Haushalt. Der Mann hat alle versorgt, er war normal. Und warum? Denn schon mit 6 Jahren half er seinem Vater, seiner Familie, er arbeitete. Aber die Zeiten haben sich schon geändert, sagte Angelina und schüttelte ihren roten Haarschopf. Jetzt muss man kein Holz hacken, man muss nicht so hart auf dem Feld arbeiten, man muss den Ofen nicht heizen, das Leben ist einfacher geworden. Ja, es ist einfacher, aber es stellt sich heraus, dass ein Kind jetzt zu einem Parasiten gemacht wird. Setz dich, leg dich hin, wir werden dich jetzt mit Essen vollstopfen. Beweg dich nicht, laufe nicht, hier ist ein Computer, spiel damit. So wächst ein Egoist, ein Parasit heran, der sein Leben am Hals seiner Mutter sitzt und von ihr verlangt, dass sie für ihn sorgen. Und wenn sie ihm später sagt, kümmere dich um Spirituelles, werde Geschäftsmann oder tue wenigstens etwas, dann will er nichts mehr. Er braucht nichts mehr. Und das ist das Schlimmste. Der Hüter breitete die Hände aus, als rief er jeden der Schüler auf, seine Worte zu bezeugen. Nun, wenn das passiert ist, ist es dann schon zu spät? Wenn ein Mensch schon so aufgewachsen ist, fragte Irina. Es gibt immer eine Gelegenheit, etwas zu ändern, wenn ein Mensch es will und an sich selbst arbeitet, antwortete der Weise philosophisch, aber in der Praxis ist es sehr schwierig, die Seele solcher Menschen zu erwecken. Und die Menschen selbst wollen nichts. Deshalb müssen wir im Voraus überlegen, was wir in unsere Kinder investieren. Es ist notwendig, dass bereits ein kleines Kind seiner Mutter, seinem Vater, seinem Großvater, seiner Großmutter und den Menschen um ihn herum hilft. Es ist notwendig, es so zu erziehen, dass es versucht, etwas mehr zu tun, anderen Menschen jede erdenkliche Hilfe leistet, arbeiten lernt und nicht auf der Couch liegt. Als der Weise zu Ende gesprochen hatte, hob Tatjana erneut die Hand. »Lieber Hüter, ich habe eine Frage«, begann sie. »Viele Schüler in unserer Gruppe, die keinen Partner haben, wollen ihn wirklich anziehen und Kinder zur Welt bringen. Lohnt es sich, ihnen anhand von Lebensbeispielen zu erklären, dass dies eine sehr schwere Last und Arbeit und eine sehr große Verantwortung ist, dass es nichts mit Freiheit zu tun hat? Dass dieser Wunsch nicht einmal ihr Wunsch ist? Ja, viele Menschen wünschen sich ein Kind, einfach weil es sich so gehört. Die Gesellschaft findet es gut. Sie denken so, jeder hat Kinder und ich brauche sie. Braucht ein Mensch das wirklich? Tatsache ist, dass nur wenige Menschen darüber nachdenken, sagte Tatjana. Aber ich weiß nicht, ob ich ihnen das überhaupt sagen soll, sie davon abbringen soll, damit sie gar nicht davon träumen. Wenn ein Mensch zumindest ein wenig spirituell erwacht ist, muss man ihm es erklären, damit er sich seiner Handlungen bewusst ist, sich seiner Verantwortung bewusst ist. Ansonsten stellt sich heraus, dass man Kinder in die Welt setzt, einfach weil es sich so gehört. Es ist wie ein Trend, wie zum Beispiel bei Autos. Jetzt wird geglaubt, dass jeder ein Auto haben sollte. Und warum braucht man es, wenn es öffentliche Verkehrsmittel gibt? Wenn ein Mensch irgendwo in den Bergen leben würde, wo öffentliche Verkehrsmittel nicht fahren, wäre es noch verständlich. Wie kommt man dorthin ohne Auto? unmöglich. Und so gibt es öffentliche Verkehrsmittel. In Großstädten auch eine U-Bahn. Man kommt ohne Staus überall hin. Aber nein, ich brauche ein Auto, weil jeder eins hat. Bin ich etwa schlechter als andere? Dann kauft ein Mensch irgendein Wrack auf Kredit, lässt es die ganze Zeit reparieren, es funktioniert nicht, es geht die ganze Zeit kaputt. Dafür ist das Thema abgehakt. Ich bin wie alle anderen, ich habe ein Auto. Genauso ist es mit einer Familie, mit einem Kind. Man muss es unbedingt haben. Und warum? Nun, wenn man wirklich einen würdigen Mann trifft, dann ist es eine andere Sache. Dann kann man schon heiraten. Wenn in einer Familie das Feld der Liebe, die spirituelle Umgebung, die höchsten Zustände geschaffen werden, kann man eine helle Seele anziehen. Ansonsten, wofür? Aber es ist so schwer zu erklären, wenn ein Mensch es gar nicht versteht, nicht darüber nachdenken will, woher seine Wünsche kommen, sagte Tatjana. Lehrer, kann man sagen, dass sein Handeln von Neid geleitet wird? Ja, das kann man, antwortete der Weise. Es stellt sich heraus, dass die Menschen sich gegenseitig beneiden und sich alles ansehen. Jemand hat etwas, was bedeutet, dass ich es auch brauche. Aber das ist ein krankhafter Zustand. Den Menschen muss erklärt werden, dass dies keinen Sinn macht, zu beneiden, alles tun, nur um das Thema abzuhaken, Trends zu folgen. Stattdessen ist es besser, Lachmeditation zu machen, zu tanzen, sich auf etwas Höheres einzustellen und in einen guten Zustand zu kommen. Lehrer, kann man den Frauen in der Gruppe erklären, dass das alles am Ende zu Qualen führen wird? Fragte Tatjana. Wenn sie zum Beispiel einen unwürdigen Mann gewählt haben, wenn sie ein Kind in die Welt gesetzt haben, nur um das Thema abzuhaken, wird dies später dazu führen, dass das Kind leiden wird, verstümmelt wird, im moralischen Sinne. Würde es nicht so aussehen, als würde ich sie darauf programmieren? Tatjana, so etwas zu sagen ist möglich und notwendig, antwortete der Weise zuversichtlich. Die Gesellschaft hat sie bereits darauf programmiert. Also müssen wir die Menschen erwecken, wenn sie noch nicht die Fähigkeit verloren haben, etwas zu verstehen. Leider wird dem Mädchen nicht erklärt, wie sie den richtigen Mann auswählen und das Programm, dass sie denjenigen heiraten müssen, der ihnen als erster seine Liebe gesteht. Sie ist seit ihrer Kindheit festgelegt. Deshalb kommt ein Trinker oder ein Gigolo auf sie zu und ein Mädchen denkt bereits, oh, endlich, was für ein Glück, jetzt habe ich einen Mann wie alle anderen. Dann wird ein Kind gedankenlos, unbewusst in die Welt gesetzt. Und es wächst, wie sein Vater, zum Trinker heran und sieht ständig Streitereien und Negativität. Aber dafür wird das Programm durchgeführt. Ich habe Kinder, wie alle anderen. So leben sie und tun alles nur, um das Thema abzuhaken. Man muss ihnen erklären, dass sie es nicht tun sollten. Nachdem sie die Antwort des Lehrers gehört hatte, sah Tatjana ihn voller Dankbarkeit an. Nun leuchteten ihre Augen vor Verständnis und es war klar, dass die Schülerin bereit war, die begriffenen Wahrheiten weiter zu vermitteln, in einer Gruppe in ihrer Stadt darüber zu sprechen. Inzwischen hob Irina ihre Hand. »Lehrer, ich habe eine Frage«, begann sie. »Wenn zum Beispiel ein Mensch arm ist und kein Geld hat und so lebt, dass er es höchstwahrscheinlich niemals haben wird. Es stellt sich heraus, dass er auch kein Kind bekommen sollte? Oder zum Beispiel, wenn eine Frau keinen normalen Mann für sich finden kann? Muss sie ihr ganzes Leben lang allein verbringen? Was ist in solchen Fällen die richtige Denkweise?« Irinas aufrichtige Frage stieß auf allgemeines Interesse. Und alle Schüler erstarrten, hielten den Atem an und warteten auf die Antwort des Weisen. Er sah sich die Versammelten mit funkelndem Blick an. Aber wenn es kein Geld für ein normales, gutes Auto gibt, dann kauft ein Mensch ein altes Wrack, und es fängt sofort an zu versagen. Eins geht kaputt, dann etwas anderes. Und er leidet nur, repariert es. Was glaubst du, braucht er das? Er sah die Schülerin fragend an und forderte sie auf, eine Analogie zu ziehen. Möchtest du damit sagen, dass es mit einem alkoholkranken Partner genauso ist? Und mit einem Kind, nur um das Thema abzuhaken? Der Weise lächelte und nickte und bestätigte damit die Vermutung des Mädchens. Wenn man schon kauft, dann ein gutes Auto. Wenn man heiratet, dann eine würdige Person. Wenn man ein Kind großzieht, dann in einer spirituellen höheren Umgebung. Dann kann man es tun. Und einfach so, nur um das Thema abzuhaken, den ersten Besten heiraten und ein Kind in die Welt setzen, nur um nicht schlechter als die anderen zu sein. Und dann sein ganzes Leben lang leiden. Das muss man nicht tun. Es ist besser, sich zu entwickeln, ein höheres Niveau zu erreichen und eine würdige Person anzuziehen. Dann kann man schon über ein Kind nachdenken, wenn man ihm schon etwas bieten kann, wenn es in einer guten, liebevollen Familie aufwachsen kann. Nachdem er die Erklärung beendet hatte, sah sich der Hüter erneut die Schüler an und wartete auf weitere Fragen. Angelinas Hand ging nach oben. Es war offensichtlich, dass das Mädchen lange auf die Gelegenheit gewartet hatte, etwas Wichtiges zu lernen. Großer Weiser, und was für gute Taten werden in Gottes Leistungsbuch gelangen? Fragte sie und fügte etwas verlegen hinzu. Schließlich gelangen dort nicht alle guten Taten. Ja, Angelina, nicht alle, bestätigte der Lehrer. Gott schaut auf die Emotionen des Menschen, mit der er dies getan hat. Ein Mann hatte zum Beispiel Angst bekommen. Ihm wurde gesagt, dass es für einen reichen Mann schwierig sei, in das Reich Gottes einzutreten. Dann dachte er, jetzt tut Gott mir etwas an, bestraft mich. Und um dies zu vermeiden, beschließt er, Almosen zu geben. Also, kann man aus Angst keine guten Taten vollbringen? Stellte das Mädchen klar. Gute Taten müssen in einem höheren Zustand aus Liebe zu den Menschen getan werden, aber hier hatte ein Mensch einfach Angst, dass er in die Hölle geschickt wird. Und Gott schaut es sich an. Er scheint eine gute Tat zu tun, aber er tut es aus Angst, was bedeutet, dass ein unvollkommener Mensch nichts versteht, es im falschen Zustand tut. Und Gott bestraft ihn dafür, wie sich herausstellt? Fragte Angelina und versuchte, der Sache auf den Grund zu gehen. Der Weise schüttelte verneinend den Kopf. Nein, Gott bestraft niemanden, er hat kein solches Ziel. Aber wenn Gott sieht, dass ein Mensch gute Taten ohne Mitleid, ohne höhere Emotionen, ohne Liebe tut, sondern einfach aus Angst, um das Thema abzuhaken, weil andere ihn verurteilen würden, bedeutet dies, dass seine Seele noch viele Lektionen durchmachen muss. Deshalb schaut Gott auf unsere Emotionen, unsere Motive. Zuallererst muss man Gutes von Herzen in einem höheren Zustand tun. Und wenn man Gutes in einem falschen Zustand tut, sieht Gott, oh, der Mensch ist noch unvollkommen. Und so etwas zählt für ihn nicht. Und wenn jemand nur dachte, dass er mit Liebe eine gute Tat tun würde, mit einer höheren Einstellung, vielleicht dachte er nur darüber nach, entschied sich gerade, es zu tun. Dann zählt es für ihn bereits, da Gott es schon sieht. Oh, er begann, sich zu verbessern. Er begann, zu verstehen, warum er in diesem Leben ist. Auch wenn er es noch nichts getan hat. Er wollte es nur, aber das wird bereits als Leistung angerechnet. Die nächste Frage kam von einer dünnen jungen Frau mit scharfen Schultern, kurzen Haaren und hohen Wangenknochen. Lieber Meister, sag uns bitte, wie man den Schlüssel zu sich selbst finden und Anstrengungen in Freude verwandeln kann? Sie hielt eine Pause und wählte die besten Worte, um ihre Gedanken auszudrücken. Verstehst du? Damit es den Wunsch gibt, sie zu machen und sie nicht unter Zwang zu machen, ohne Widerstand gegen die weibliche Natur? Der Lehrer dachte einen Moment über die Antwort nach. Alexandra, oft versteht ein Mensch irgendwie falsch, was Anstrengungen sind und was sie geben, sagte er, sah sich die Schülerin mit einem durchdringenden Blick an und begann zu erklären. Wie manifestiert sich zum Beispiel die weibliche Natur? Ist eine Person immer gut gekleidet und geschminkt? Ist sie immer weiblich? Verhält sich eine Frau so, wie sie sich, zum Beispiel Kleopatra, verhalten könnte? Wenn sie sich nicht jedes Mal verkleiden und schminken möchte oder sagt, ich weiß nicht, wie das geht, bedeutet das, dass sie zu faul ist, um sich anzustrengen, ihre Weiblichkeit deutlich zu zeigen. Aber was ist in diesem Fall zu tun? Fragte Alexandra wieder. Wenn zum Beispiel eine Person daran keine Freude hat, ich möchte Freude am Prozess selbst haben, aber die gibt es nicht. Das Erste, was man tun muss, ist, seine Faulheit zu erkennen. Wir wurden so erzogen, weil wir einen Mittagsschlaf machen mussten, nicht laufen durften, mit Essen vollgestopft wurden. In der Schule mussten wir jahrelang still am Schreibtisch sitzen. Daher hat sich eine solche Trägheit entwickelt. Daher ist es für eine Person sehr schwierig, selbst in Frauenbereichen etwas zu tun. Wir gewöhnen uns daran, passiv zu sein. Meister, aber was sollen wir tun? Fragte Alexandra wieder. Und in ihrer Stimme lag der aufrichtige Wunsch, an sich zu arbeiten, diese Trägheit zu überwinden, zu lernen, Freude an Aktivität, an Offenbarung ihrer weiblichen Essenz zu haben. Wie ändert man es? Zunächst einmal muss man erkennen, dass diese Passivität ständig stört. Und das zeigt sich in allen Bereichen. Wenn sich zum Beispiel ein Mensch ein wenig bewegt, was passiert dann? Welches Ergebnis ist zu erwarten? Der Weise sah die Schülerin fragend an. Gesundheit wird immer schlechter, antwortete Alexandra fast ohne zu zögern. Und wenn die weibliche Natur schwach manifestiert ist, fragte der Lehrer erneut. Diesmal dachte die Frau nach, nun, dann kann eine Frau wahrscheinlich keinen normalen Mann anziehen. Der Weise nickte und stellte eine weitere Frage. Und wenn jemand nirgendwo lernt, nicht arbeitet, sondern nur auf der Couch liegt, dann verdient er kein Geld. Richtig. Welche Situation wir auch immer nehmen, ein Mensch verliert jedes Mal aufgrund von Passivität. Er verliert seine Gesundheit, er kann sich nicht entwickeln, er kann keine Familie mit einem würdigen Partner gründen, er lebt in Armut. Wenn ein Mensch passiv ist, beraubt er sich alles, was es im Leben gibt. Sein ganzes Leben läuft an ihm vorbei und er schläft nur, isst, sieht fern. Gleichzeitig erhält seine Seele keine Erfahrung. Verständnis erschien in Alexandras Augen und sie erstarrte sogar und staunte über den Gedanken, der ihr in den Sinn kam. Hüter, kann das nicht eine Manifestation von Todessehnsucht sein? Fragte sie plötzlich. In der Tat, da die Seele keine Erfahrung erhält, erfüllt der Mensch die Aufgabe Gottes nicht und möchte nur auf die subtile Ebene zurückkehren? Tatsächlich ist es so, bestätigte die Weise ihre Vermutung. Tamas, Passivität, Faulheit führen uns nur in den Tod. Das muss man erkennen, sich selbst von außen betrachten und sagen, was mache ich? Ich lebe nicht gut. Das ist kein Leben, sondern eine kaum bewegliche Halbexistenz. Ich atme kaum, ich bewege mich kaum. Wie ein kranker alter Mann. Der Hüter sprach ohne Bosheit, ohne Aggression. In seinen Worten empfand man Empathie und freundliche Ironie, mit der er die Gedanken eines Menschen schilderte, der plötzlich seine totale Faulheit und die Vergeudung seines Lebens erkannte. »Ein normales Leben«, fuhr er fort, »ist, wenn ein Mensch klug und aktiv ist und viele gute, freundliche, kluge und interessante Dinge tut. Dann wird das Leben auch interessant. Dann gibt es ihm viel. Und wenn ein Mensch passiv auf der Couch liegt, was wird ihm das Leben geben?« Der Meister sah die Schülerin erneut in die Augen und hielt eine Pause, um es ihr zu überlassen, ihre eigene Antwort zu formulieren. gar nichts«, sagte sie mit einem traurigen Lächeln. »Er wird in einem Grab begraben, und dort wird er liegen und sich ausruhen.« Trotz des düsteren Urteils wurde es mit solch durchdringender Ironie gesagt, dass die Schüler lächeln mussten. Auch der Weise lächelte, und sein funkelnder, warmer Blick berührte Alexandra. Wenn wir also erkennen, dass uns Faulheit im Allgemeinen stört, sie hindert uns daran zu leben. Sie hindert uns daran, etwas vom Leben zu bekommen. Dann müssen wir erkennen, dass wir diese Faulheit besiegen müssen, fuhr er fort. Wir müssen uns ständig anstrengen, es zu überwinden, so viel wie möglich etwas Fröhliches, Helles, Aktives, Positives zu tun. Dann beginnt sich das Leben selbst uns zuzuwenden. Dann gelingt uns alles. Dann werden wir viel erreichen, viel tun, viel sehen, viel erleben. Lehrer, verstehe ich richtig, dass der Schlüssel hier Anstrengung ist? Fragte Alexandra noch einmal. Also müssen wir uns jedes Mal überwinden? Stimmt. Der Weise machte eine anerkennende Geste. Es ist die Anstrengung, die unser Leben hell und interessant macht. Andernfalls wird ein Mensch nur auf der Couch liegen und sich seiner Faulheit hingeben, und das ganze Leben wird an ihm vorbeilaufen. Wenn er etwas tun muss, kann er es wegen Faulheit nicht tun. Er hat Angst, sich anzustrengen, und dann bleibt der Mensch mit seiner Faulheit auf der Couch liegen und erreicht nichts. Alexandra sah den Meister mit aufrichtiger Dankbarkeit an. »Danke für diese ausführlichen Erklärungen«, sagte sie mit zitternder Stimme. Es war offensichtlich, dass die Worte des Weisen etwas tief in ihrer Seele berührt hatten, eine alte Wunde erreicht hatten, etwas, das sie sogar vor sich selbst verbarg. Und jetzt, als sie sich selbst vollständig verstand, war sie bereit, weiterzumachen, bereit, sich anzustrengen, sich zu manifestieren und das Leben in vollen Zügen zu leben. Der Hüter des Wissens schickte der Schülerin die Energie der Unterstützung und Akzeptanz, und Alexandras Gesicht begann sofort, gleichmäßig von innen zu strahlen. Der Weise lächelte und richtete seinen Blick auf Tatjana, die ihre Hand einige Minuten lang hochgehalten hatte, um eine neue Frage zu stellen. »Meister, sag mir«, sagte sie mit einer leichten Aufregung, die in ihrer Stimme zu spüren war und die auf eine sehr private Frage deutete, »wie kann ich einem 12-jährigen Kind helfen, meine Fehler nicht zu wiederholen? Ich habe eine Tochter und ich habe große Angst, dass sie eine falsche Einstellung gegenüber Männern und dem Leben im Allgemeinen entwickeln wird.« Tatjana hielt eine Pause, als ob sie zögerte, weiter zu sprechen, traf aber auf den freundlichen Blick des Lehrers und fuhr fort. »Weißt du, so war es gekommen, dass ich einen unwürdigen Mann geheiratet hatte, den ersten, der mir einen Antrag machte. Aber damals glaubte ich, dass er mich liebt, und es stellte sich heraus, dass er ein Tyrann und ein Alkoholiker war. Dann wurde ich lange von ihm geschlagen, bis ich klüger wurde und die Kraft fand, ihn rauszuwerfen. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich sicherstellen kann, dass meine Tochter diese Einstellungen nicht übernimmt.« »Sehr einfach«, der Weise sah Tatjana mit Verständnis, Akzeptanz und Unterstützung an. »Wir müssen all diese alten Einstellungen auslachen, sie bei jeder Gelegenheit übertreiben, und so wird sie langsam verstehen, dass das alles Dummheit ist, dass das alles Unsinn ist, dass es so falsch war. An einem solchen Beispiel sollte man eine neue Lebenseinstellung zeigen.« »Glaubst du, es wird funktionieren?« fragte Tatjana, ohne ihre Aufregung zu verbergen. »Wird sie verstehen?« »Mit 12 Jahren ist eine Person bereits geformt und kann es langsam aufnehmen. Wir müssen öfter darüber lachen, es übertreiben und sagen, dass das alles Unsinn ist.« »Muss ich es ihr erklären?« fragte Tatjana wieder. »Zum Beispiel sagen, welche Programme die Gesellschaft uns auferlegt.« »Ja, das sollte man auch machen«, antwortete der Hüter. »Sag ihr, wie ein solches Programm Mädchen von klein auf suggeriert wird, Wer zuerst auf dich zukommt und seine Liebe gesteht, wird dein Prinz sein. Du musst dich an ihm festhalten. Es macht nichts, wenn es ein Säufer ist. Dies wird uns von Märchen, Zeichentrickfilmen, Fernsehsendungen auferlegt. Alle sprechen darüber. Irina hob plötzlich ihre Hand. Oh, ich erinnere mich, dass es heutzutage noch Menschen gibt, die in speziellen Kursen lernen, wie man auf charmante Weise die richtigen Worte sagt. Ich liebe dich, sagte sie nachdenklich. In einigen dieser Programme wird jungen Leuten beigebracht, wie sie Beziehungen aufbauen und das Vertrauen einer anderen Person gewinnen können, um eine tiefere Verbindung herzustellen. Irinas Worte verursachten ein Grollen und mehrere empörte Bemerkungen unter den Schülern. Deshalb muss man das alles auslachen, erinnerte der Weise, für sich selbst, für Kinder. Wir müssen sagen, dass es ein solches Programm gibt, dass es nur eine Einstellung ist, die uns beeinflusst. Dass es notwendig ist, dies zu verstehen und einer solchen Einstellung nicht zu folgen. Wenn die Tochter ständig ein solches Beispiel sieht, wie wir lachen, wie wir über diese Dinge sprechen, wird sie das auch erkennen. Ich habe immer Angst, dass sie noch klein ist und es nicht verstehen wird, gab Tatjana zu und senkte schuldbewusst die Augen. Ich erzähle ihr nicht, was wir im Unterricht tun. Ist das nicht richtig? Tatjana, man muss darüber reden, ein bisschen erzählen, mit Humor, mit Übertreibung beginnen, erklärte der Lehrer sanft. Wenn wir schweigen und nichts sagen, wo soll dann ein Kind etwas lernen? Wie werdet ihr ihm die Weisheit vermitteln, die ihr selbst verstanden habt? Schließlich wird es mit diesen alten Einstellungen leben, die ihm zuvor auferlegt wurden oder die es im Fernsehen sieht, im Internet aufnimmt und von Freunden übernimmt. Dann wird es damit leben. Deshalb müssen wir mit gutem Beispiel vorangehen. Wenn unser Beispiel prägnant und aktiv ist, wird sich etwas im Kind umstellen. Die Programme werden langsam zusammenbrechen und dann wird es vielleicht erwachen und ein anderer Mensch werden. Danke, sagte Tatjana herzlich. Ich werde mein Bestes geben, damit meine Tochter meine Fehler nicht wiederholt. Im Kreis der Schüler herrschte eine Atmosphäre der allgemeinen Unterstützung. Die Anwesenden sahen die Frau mit Wärme an, ermutigten sie mit ihren Blicken und es ertönten einige gute Anweisungen. Aber das Gespräch ging weiter. Irina ergriff erneut das Wort. Lieber Hüter, bei den Seminaren bekomme ich einen sehr starken Wunsch, Mentorin zu werden, begann sie. Aber dann kehre ich zurück in die Gesellschaft, schalte mich auf die Arbeit, auf den Alltag um und dieser Wunsch wird irgendwie vergessen, rückt in die Ferne. Sag mir, wie soll ich mich selbst verstehen? Wie kann man sich auf dem spirituellen Weg richtig anstrengen? Irina, es gibt viele Teile in einem Menschen, begann der Weise bereitwillig zu erklären. Es gibt auch einen spirituellen Teil. So kam er zum Seminar und der spirituelle Teil begann, sich zu entwickeln. Endlich hat man geistige Nahrung und Eindrücke bekommen. Dann kehrt man nach Hause zurück und der andere Teil schaltete sich ein. Der Teil, der sich mit dem Ehemann streitet, der für die ganze Familie sorgt, der von morgens bis abends arbeitet. Dann schalteten sich diese Teile ein, der spirituelle Teil verliert in diesem Moment seine Eindrücke. Und wenn er keine Eindrücke bekommt, beginnt er zu schwächeln. Und nun wird er nach dem Seminar immer schwächer, während andere Teile dagegen stärker werden. Sie ernähren sich von negativen Eindrücken und werden stärker. Negativität umgibt uns. Skandale bei der Arbeit, Angst vor dem neuen Arbeitstag, vor Überstunden. Und da ist noch der Chef, der immer mit etwas unzufrieden ist, streitende Kunden. Und wenn ein Mensch 2 oder 3 Jobs hat? Lehrer, was sollte man in diesem Fall tun? Wie kann man diesem Einfluss widerstehen? Du musst deine Seele ständig mit höheren Eindrücken nähren, erklärte der Hüter des Wissens mit ruhiger Zuversicht. Kopfhörer nehmen und unsere Musik, göttliche Gesänge, Hörbücher hören, anstatt einen alkoholkranken Ehemann zu versorgen, Konflikte, all die Negativität bei der Arbeit in der Familie aufzunehmen. Wozu in diesen negativen Zuständen sein? Anstatt sich komplett in die Routine zu stürzen, ist es besser, höhere Eindrücke zu bekommen. Ein Mensch muss für sich selbst entscheiden, nur in den hellsten, besten und freudigsten Zuständen zu sein. Wenn er in diesen Zuständen ist, dann geht es ihm gut. Und wie soll ich meinen Weg verstehen? Fragte Irina wieder und hob ihre tiefblauen Augen auf den Weisen. Ob ich Mentorin werden kann? Die Hauptsache ist, im höheren Zustand zu sein und dann weiterzuschauen, was dich mehr anziehen wird. Tatsächlich ist es nicht mehr so wichtig, wie genau du dich durch gute Taten manifestieren wirst. Ob du Mentorin werden wirst oder eher der Gruppe helfen wirst oder zum Beispiel anfängst, älteren Frauen zu helfen. Es ist wichtig, in diesem spirituellen Zustand zu sein, ständig viel spirituelle Nahrung zu erhalten, damit die Seele zu wachsen beginnt. Wenn die Seele wächst, der spirituelle Teil wächst und sich verstärkt, dann wird sich von alleine zeigen, was du lieber werden solltest. Es wird von selbst kommen. Meister, sag uns, sagte plötzlich die grauhaarige Schülerin Vera, nachdem sie zuvor den Blick des Meisters aufgefangen hatte. Verstehe ich richtig, dass, wenn wir in einem glückseligen Zustand versunken sind, dann werden spirituelle Eindrücke am wichtigsten und Skandale, Streitereien, fluchende Chefs. Es wird für uns unwichtig. Stimmt, nickte der Meister mit einem leichten Lächeln zustimmend. Warum sich darüber Sorgen machen? Ich habe göttliche Hymnen, die hier spielen. Ich bin in der Glückseligkeit Gottes. Ich erfreue mich am Leben. Das ist für uns das Wichtigste geworden. Dann sind wir sofort in einem glücklichen Zustand. Wir lassen uns nicht auf Demontagen, auf Kämpfe ein. Wir sind in einem glückseligen Zustand und unsere Seele wächst. Das ist das Wichtigste. Daher ist es das Wichtigste, darüber nachzudenken, wie man mehr spirituelle Eindrücke bekommt, wie man in den höchsten, freudigsten und erfülltesten Zustand eintritt. Lieber Lehrer, fragte Victoria, die das Gespräch die ganze Zeit aufmerksam verfolgt hatte. Und wie zeigt man höhere Emotionen in der Gesellschaft? Nun, damit andere dich angemessen wahrnehmen, ohne unnötige Fragen, ohne unnötige Verdächtigungen? Der Weise sah das Mädchen verschmitzt an. Sehr einfach. Wenn wir glücklich sind, müssen wir sagen, mein Liebhaber hat mir versprochen, einen Pelzmantel zu kaufen. Das Mädchen konnte ihr Lachen nicht zurückhalten und nach ihr lachten die anderen und machten bei der funkelnden Spaßwelle mit. Und wenn wir in einen höheren Zustand eintraten und Tränen, Mitgefühl und Reue auftauchten, dann sagen wir, meine Mutter ist krank, erklärte der Weise in einem ernsteren Ton weiter. Ihr müsst den Menschen eine klare Erklärung dafür geben und weiterhin genauso frei eure Gefühle ausdrücken. Wenn ihr von einem Liebhaber spricht, wird es jedem klar sein. Das Gleiche mit der Mutter. Und dann gibt es keine Fragen mehr, warum wir uns freuen oder weinen. Für sie ist eine solche Erklärung normal, akzeptabel. Sie werden auch noch anfangen, euch zu beneiden. Wow, sie ist glücklich. Sie hat einen reichen Liebhaber. Ich muss auch etwas tun. Die Hauptsache ist, alles richtig zu bezeichnen. Und dann wird jedem klar, dass wir wie alle anderen sind, dass wir in der Kraft der gleichen Einstellungen leben, in den gleichen Mustern denken, was bedeutet, dass mit uns alles in Ordnung ist. Und wenn sie etwas Ungewohntes sehen, oh, sie lebt nicht nach unseren Werten. Also müssen wir sie angreifen, sie auf den richtigen Weg lenken, damit sie mit uns in den Abgrund geht. Lieber Meister, sprach Victoria erneut und beschloss, ihr eine weitere interessante Frage zu stellen. Warum glaube ich an einige Dinge wirklich und an andere nicht? Wovon hängt es ab? Woher kommt dieser Unglaube? Das Mädchen sprach die Worte mit großer Aufrichtigkeit aus und versuchte, ihre Gefühle und Emotionen so genau wie möglich zu beschreiben. »Ich scheine an alles glauben zu wollen, was du sagst, aber ich habe oft das Gefühl, dass etwas in mir es verhindert.« »Das sind Programme, die uns suggeriert wurden«, antwortete der Hüter unmissverständlich. »Angenommen, ich sage euch, dass man Kinder nur in einer spirituellen Umgebung in die Welt setzen sollte. Und ihr fängt sofort an zu denken, okay, aber wie kann ich diese Umgebung schaffen?« Eine Barriere, ein Hindernis entsteht und ihr rutscht in Unglauben ab. Um zu glauben, muss man es schließlich auch akzeptieren. Man muss es befolgen. Und dann denkt ihr schon. Wann wird es diese spirituelle Umgebung schon geben? Vielleicht sollten wir jetzt ein Kind bekommen. Es stellt sich heraus, dass es in uns ein Konflikt mit irgendeinem angeborenen Programm entsteht, fragte Victoria wieder, um es sich besser zu merken, um das Wissen durch sich hindurchfließen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie die Bedeutung, die ihr der Lehrer gegeben hat, richtig versteht. Zu glauben, bedeutet es etwas Gutes, etwas Helles zu tun, sein Leben irgendwie zu verändern? Ja, du hast richtig verstanden, aber es scheint etwas kompliziert zu sein. Es ist schwierig, das Gewohnte zu ändern. Es ist schwierig, sich anzustrengen und zu beginnen, zum Licht zu gehen. Hier kommt der Unglaube ins Spiel, weil wir immer wieder auf Programme, irgendwelche Suggestionen, Gedanken, Faulheit und negative Emotionen stoßen. Madhvai hob die Hand und bat um Erlaubnis zu sprechen. »Lehrer«, begann er, »du sagtest zum Beispiel, es gibt keinen Grund, beleidigt zu sein.« Aber angenommen, ich denke, wie kann ich hier nicht beleidigt sein, wenn die Emotionen mich überwältigen? Wenn ich ungerecht behandelt wurde, nicht verstanden wurde, wie kann ich mich darüber freuen? Und dann entsteht Unglaube. Oder ich bezweifle es, also denke ich schon, dass das alles falsch ist. Ja, Madhvai, das ist auch ein sehr anschauliches Beispiel, sagte der Weise. Funktioniert es auch umgekehrt? Fragte der Schüler. Nun, zum Beispiel, wenn ich schon an so etwas gedacht habe, und dann hast du es auch gesagt. Und dann geraten diese Worte in Resonanz mit meinen Gedanken, und ich sage, ich glaube. Denn ich selbst neige schon zu einigen Dingen. So ist das. Zum Beispiel gibt es Shavasana. Eine Yoga-Stellung, in der ein Mensch liegt und sich tief entspannt. Und du hast sie schon irgendwo gemacht und sie kam dir sehr leicht und angenehm vor. Und dann erinnerst du dich daran und meine Worte stimmen mit dem überein, was bereits in dir steckt. Und du sagst, oh, ich glaube. Und wenn die Worte nicht übereinstimmen, wenn die Umsetzung dieser Worte schwierig und kompliziert erscheint, wenn es erfordert, sich selbst zu ändern, dann ist es für einen Menschen viel einfacher zu sagen, oh, dann glaube ich nicht. Der Weise warf wieder einen durchdringenden Blick auf die Schüler und versuchte, den Grad ihres Verständnisses zu verstehen. Alle sahen ihn mit großen Augen an und versuchten zuzuhören und jedes Körnchen Wahrheit aufzunehmen. Dann fuhr er fort, nicht Glaube und Unglaube sollen in einem Menschen entstehen, sondern tiefes Verständnis, Klarheit. Er muss die Ursachen seiner Emotionen, Gedanken und Prozesse verstehen, die in ihm stattfinden. Warum möchte ich zum Beispiel in Savasana gehen? Weil ich tatsächlich faul sein will, aber ich will nichts Schwieriges tun, also wehre ich mich. Faulheit in mir, einige Programme, negative Emotionen widerstehen. Deshalb will ich das alles nicht machen. Wenn ein Mensch all dies wirklich in sich selbst sieht, wenn er all seine inneren Prozesse versteht, wie das alles geschieht, dann hat er keinen Glauben oder Unglauben mehr, sondern es gibt ein Verständnis. Das ist, was ich bin. Das ist, wovon ich bestehe. Er sieht sich realistisch und arbeitet bereits an sich. Lieber Hüter, wie kann man verstehen, dass ein Mensch wirklich ein spiritueller Schüler geworden ist und sich nicht einbildet, einer zu sein?", fragte Angelina mit klarer Stimme. "Wenn er ein spiritueller Schüler geworden ist, bedeutet das, dass er versucht, sich selbst zu ändern", erklärte der Meister. "Und diejenigen, die hierher kommen, um das Thema abzuhaken, sagen normalerweise Folgendes: Ich bin seit 10 Jahren an der Schule. Warum passiert nichts?" Und als sie gefragt werden: "Hast du alles getan, was dir gesagt wurde?", stellt sich plötzlich heraus, dass sie es nicht getan haben. Dass sie nichts taten oder wenig taten oder nur das taten, was ihnen gefiel. Und das fanden sie schwierig. Und sie taten es nicht. "Aber ich verstehe nicht." Das Mädchen war aufrichtig überrascht. "Wenn du nichts tun willst, nicht an dir arbeiten willst, warum beschäftigst du dich überhaupt mit spiritueller Entwicklung?" Der Hüter breitete seine Hände leicht aus und erkannte, dass Angelina jetzt einfach nur Gefühle ausdrückt und diese Frage nicht seiner Antwort bedarf. "Aus verschiedenen Gründen", antwortete er etwas rätselhaft. "Aber der Punkt ist nicht das, sondern dass ein Mensch es tut, um das Thema abzuhaken und sich dann wundert, warum mit ihm nichts passiert. Man kann auch 10 Jahre lang zum Unterricht gehen, aber wenn man nicht an sich selbst arbeitet und Wissen im Leben nicht anwendet, werden keine Veränderungen eintreten. Ein wahrer Schüler ist jemand, der Wissen erhalten hat und denkt: Oh, das ist großartig. Jetzt werde ich anfangen, es zu üben. Damit fange ich jetzt an. Dann beginnt er sofort, sich zu ändern und er hat Ergebnisse. Er beginnt, sich spirituell zu verbessern. Tiefes Verständnis leuchtete in den Augen vieler Schüler auf. Der Lehrer sah, dass sie seine Worte durch sich hindurchfließen lassen, dass sie gerade darüber nachdenken, inwiefern sie selbst wahre spirituelle Schüler sind. Dann schwieg er eine Weile, um allen Zeit zum Nachdenken zu geben. Die Sonnenscheibe war bereits fast unter die Horizontlinie gesunken und das reichhaltige spirituelle Gespräch neigte sich dem Ende zu. Aber der Lehrer wollte Gelegenheit geben, noch eine Frage zu stellen. Sein Blick traf den von Vera und die grauhaarige Frau mittleren Alters begann zu sprechen. "Lieber Hüter, kann eine Seele sich weigern, auf der Erde zu inkarnieren? Oder hat sie keine solche Wahl und Gott schickt sie trotzdem, sich zu entwickeln?" "Es ist dasselbe, als würde man den Tod ablehnen", sagte der Weise, und ein durchsichtiges Lächeln umspielte seine Lippen. "Selbst wenn jemand sich entscheidet, den Tod abzulehnen, wird er trotzdem sterben. Ebenso können wir die Inkarnation nicht ablehnen, denn es ist Gottes Entscheidung. Wenn ein Mensch noch kein Engel geworden ist, muss er inkarnieren." "Aber Lehrer, sag uns, wie passiert es?", fragte die Frau. "Warum versteht Gott, dass die Zeit genau jetzt gekommen ist? Wie äußert es sich?" "Weil die subtilen Körper eines Menschen zerfallen. Sein physischer Körper wurde auf der Erde zerstört und nach einer Weile werden die subtilen Körper zerstört und dann muss ein Mensch inkarnieren. Der Mental- und Astralkörper werden zerstört. Wie wird er auf der subtilen Ebene leben? Dort kann er nicht mehr bleiben. Es gibt also eine Inkarnation." "Und wenn ein Mensch einen starken Astral- und Mentalkörper hat, dann kann er länger auf der subtilen Ebene leben. Und wenn sich in ihm ein Kausalkörper entwickelt, dann braucht er sich nicht mehr zu inkarnieren. Und solange seine Körper unterentwickelt und zerstört sind, muss er sterben." "Es stellt sich heraus, dass ein Mensch auf der subtilen Ebene auch stirbt?" Vera war erstaunt. "Ja", nickte der Weise. "Auch auf der subtilen Ebene stirbt ein Mensch und inkarniert unmittelbar danach auf der physischen Ebene. Und wir können diesen Prozess nicht vermeiden, bis wir unsere Seele entwickelt haben. Wenn wir uns spirituell entwickeln, werden wir irgendwann aufhören zu inkarnieren. Dann werden wir zu Engeln. Deshalb sollten wir danach streben, die Lektionen Gottes schnell zu verstehen, sie alle durchzugehen und nicht mehr zu inkarnieren, Engel zu werden und von der subtilen Ebene anfangen, allen Seelen und Menschen zu helfen. Friedliche Stille herrschte auf der Lichtung um den Lehrer. Die Wahrheit, die den Schülern offenbart wurde, erwies sich als einfach und klar, wie ein Tropfen Morgentau. Es zeigte Harmonie und Schönheit, vergleichbar mit der majestätischen Schönheit der umgebenden Natur, einer weiteren, schönen Schöpfung Gottes. In diesem Moment tauchten alle in einen erstaunlichen Zustand der Nähe zu ihm ein. Jeder schien seinen Atem in jedem Windhauch, im Rauschen jedes Grashalms, in den bezaubernden Düften der Wiesenblumen zu spüren. In diesem Moment wollte man nichts mehr fragen, nichts mehr besprechen. Man wollte nur die Schönheit aufnehmen und die Nähe der Wahrheit genießen. Der Weise warf auf die Schüler einen liebevollen Blick und begann die Zeilen eines spirituellen Gedichts zu lesen. Ich, der immer und einmal lebt, fliege über die Weite des Universums, möchte mit jedem Gefühl und jedem Atem mit der Welt verschmelzen. Nachdem ich die Schönheit aller Galaxien aufgenommen habe, betrachte ich, der in allem und einem lebt, meine Lehre in einer imaginären räumlichen Krümmung. Aufleuchtend mit Myriaden von Sternen werde ich, der augenblicklich und ewig lebt, eine leuchtende Brücke schlagen und mich in der Unendlichkeit auflösen.
Willst du mehr wissen? Schau dir das animierte Meisterwerk an, das die Geheimnisse der Menschheit enthüllt. Entdecke mehr heiliges Wissen in Büchern. In unseren Seminaren kannst du die Hauptfiguren der Bücher treffen. Finde deine magischen Gegenstände. Nimm an einem individuellen Ritual teil. Ein offener, freier Kanal mit täglichen spirituellen Praktiken für dich. All dies findest du auf unserer Website www.emison1.org. Teile dieses Buch und verbreite das große Wissen, dann wird sich das Leben der Menschen zum Besseren wenden und du wirst gutes Karma ansammeln und all deinen Liebsten helfen können.